Nehemia 3. Nehemia ist mit der dritten Rückkehrergruppe zurückgekommen aus dem Exil, aus der Verschleppung in Babylon. Und seine Vision, sein Herz war, die zerfallenen Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen. Und wir können hier viel lernen über Bauen. Und wozu sind wir berufen? Was sind wir berufen zu bauen als Christen? Gemeinde, das Reich Gottes. Genau, Reich Gottes, spezifisch vielleicht noch die Gemeinde Gottes. Wir sollen einander auferbauen. Na, wir wissen, wir sind lebendige Steine und wir werden zusammen auferbaut in ein lebendiges Haus, wo der Herr wohnt, in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft. Und dann gemeinsam bauen wir Gottes Reich, bauen wir diese Mauern auf. Und zweite Institution, die Gott gegeben hat, ist die Familie, wo wir gemeinsam bauen dürfen. Und ich glaube wirklich, das Reich Gottes und die ganze Gesellschaft ist darauf aufgebaut, auf Familie. Wenn unsere Familien heil sind, dann werden unsere Gemeinden heil sein und wird unsere Gesellschaft heil sein. Wenn unsere Familien in Trümmern liegen, wie hier die Mauern von Jerusalem, dann, naja, kann auch unsere Gemeinde nur bis zu einem gewissen Grad wachsen oder unsere Gesellschaft wird kaputt gehen letztendlich. Und das ist das, was wir gerade beobachten können. Die Familien werden zerstört, ist kein Wert mehr und wir sehen, wie alles mehr und mehr den Bach runtergeht. Also ein wichtiges Buch, Buch Nehemia, Buch, wo wir über Bauen lernen. Wenn wir über Bauen denken, über Gemeinde bauen, wie bauen wir die Gemeinde? Was fällt euch ein? Wir könnten an Apostelgeschichte 2 denken, verharrten in den Gebeten, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes. Welche Stellen fallen euch noch ein? Ja? Ja, dass wir aufeinander Acht haben, uns zurechtweisen. Wir sollen uns ermahnen, wir sollen uns ermutigen. So können wir die Gemeinde bauen, indem wir einander ermutigen. Wir sollen uns gegenseitig dienen. Sonntag hat man es davon, einer den anderen höher achten als sich selbst. Unterordnung, ja, spielt eine Rolle. Denke an den Römerbrief. Ja, Gebet. Füreinander. Ja. Ich kann denken an den Hebräerbrief, der uns sagt, lasst uns das Zusammenkommen nicht vernachlässigen, dass wie Gemeinde gebaut wird. Wir können nur einander ermutigen und einander dienen, wenn wir zusammen sind. Ich denke an den Römerbrief, Gott hat uns Gaben gegeben. Nächstenliebe, helfen. Genau. Wie können wir Familie bauen? Ja, Kinder lernen, beten. Ganz, ganz wichtig. Genau, wieder die Sache mit Unterordnung. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Epheser 5, die Frauen den Männern als ihrem Haupt. Die Männer sollen ihre Frauen lieben, wie Christus die Gemeinde, und nähern und waschen im Wort und achten und ehren. Ich kann an 1. Korinther 7 denken, entzieht euch einander nicht. Der ganze physische Aspekt von Liebe, körperliche Liebe, auch das gehört dazu. Auch so wird Familie, Ehe gebaut. Gut. Wir sind am Bauen. Und wir werden im Kapitel 3, ich habe vor, Kapitel 3 und 4 durchzumachen. Ich hoffe, wir schaffen das alles. Wir werden im Kapitel 3 viel übers Bauen lernen, was wichtig ist, wenn wir bauen. Und dann im Kapitel 4 werden wir lernen über Verteidigung von dem, was wir bauen. Denn die Wahrheit ist, wenn wir anfangen zu bauen, Gottes Reich zu bauen, Familien zu bauen nach Gottes Wort, Ehen zu bauen, wird es Widerstand geben. Ihr wisst es, wir wissen es alle. Wir leben in einem geistigen Kampf. Das ist die Wahrheit. Die Bibel ist da ganz klar. Ich hätte es gern andersrum. Ich wünschte, die Bibel würde sagen, das Christenleben ist ein Urlaub. Aber die Bibel verwendet viel kriegerische Sprache eigentlich. Wir sind Soldaten. Wir sind Kämpfer. Es gibt einen geistlichen Feind, der uns zerstören will. Der Teufel, viele glauben immer an ihn und das ist natürlich sein größter Vorteil. Ein unsichtbarer Feind oder ein Feind, den man nicht wahrhaben will, ist am schwierigsten zu besiegen. Und auch darüber werden wir lernen, über geistlichen Kampf. Und das wird im nächsten Kapitel noch weitergehen. Und das ist ganz wichtig, dass wir geistlich richtig sehen, dass wir auf der Hut sind. Sonst werden wir nicht kapieren, was abgeht in unserem Leben, auch in unseren Beziehungen, auch in unserem Gemeindeleben. Und wir werden uns gebrauchen lassen vom Teufel letztendlich, um zu zerstören, statt aufzubauen. Lass uns beginnen im Kapitel 3, Vers 1. Und der hohe Priester Eliaschib machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sind die Hirten mit ihrer Herde reingezogen. Und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Und sie heiligten es bis an den Turm Mea, bis an den Turm Hananel. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho, und daneben baute Zakur, der Sohn Imris. Hier sehen wir gute Leiterschaft. Der hohe Priester Eliaschib, er macht sich auf zu bauen. Wir leiten durch Vorbild, durch Beispiel vor allem. Und dieser hohe Priester ist sich nicht so gut, sich die Hände schmutzig zu machen und mitzubauen. Und das ist eine Weisheit oder eine Wahrheit, die wir lernen. Bauen, Gemeinde bauen, Beziehungen bauen, Ehen bauen, Familien bauen ist Arbeit. Das ist ein Buch, wo es um Arbeit geht in Nehemia. Ja, wir arbeiten mit Gott, aber Gott wirkt durch uns. Nicht ohne uns, wir dürfen seine Werkzeuge sein. Und wir liegen nicht irgendwo in der Hängematte und sagen, oh Gott, bau den Reich. Oder oh Gott, segne meine Familie. Ich wünsche mir, dass meine Ehe besser wird. Und ich liege im Bett und sage, oh Gott, tu was. Nee, wir sind beteiligt. Gott will durch uns wirken. Es ist Arbeit, oder? Beziehungsarbeit. Und sie heiligten es, lesen wir, dieses Tor. Sie haben an den Toren begonnen zu bauen. Die Tore waren die Eingänge in die Stadt. Wichtiger Bestandteil einer Stadt, ein Schwachpunkt in der Mauer. Da beginnen sie zu bauen. Und sie heiligten es und setzten seine Torflügel ein. Sie heiligten es, das heißt, sie haben es den Herrn geweiht. Kolosserbrief heißt, es arbeitet als den Herrn, nicht als Menschen. Alles, was ihr tut, tut dem Herrn und nicht für Menschen. Das ist ganz wichtig. Sonst brennen wir aus. Wenn ich es zu meinem Ziel mache, Gemeinde zu bauen, um Menschen zu gefallen, um irgendwie mich vergleichen zu können, vielleicht mit anderen Pastoren oder mit anderen Leuten, die im Dienst sind oder die im Kinderdienst sind oder wo immer wir dienen, oder wenn wir es tun aus einem guten Herzen, weil wir ein Herz haben für die Kinder und es ihretwegen tun, dann werden wir ausbrennen. Wir müssen es dem Herrn heiligen. Genauso, wenn wir Familie bauen, wenn Männer versuchen, unsere Frauen zu lieben, wie Christus die Gemeinde, dann müssen wir das alles dem Herrn tun. Nicht, um was zurückzubekommen. Ja, wenn ich sie liebe, vielleicht schläft sie öfter mit mir. Irgendwie solche Deals. Und es ist sehr einfach, so zu denken. Oder ich tue das, damit er das tut. Wenn das unsere Motivation ist, werden wir ausbrennen. Werden wir irgendwann aufgeben und sagen, boah, ich kann nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Ich kriege nichts zurück. Das ist eine Beziehungsangelegenheit zwischen uns und dem Herrn. Oder es heißt, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter in allem als dem Herrn. Hat mit dem Herrn zu tun. Sagen, Herr, ich möchte meine Rolle einnehmen. Ich möchte dich ehren. Ich möchte meinen Mann lieben. An deiner Stelle. Du willst mich gebrauchen als Werkzeug. Umgekehrt, die Männer. Wir lieben die Frauen als dem Herrn. Wie Christus die Gemeinde. Das ist was wir aus eigener Kraft eh nicht können. Wir müssen sagen, Herr, gib du mir dein Herz für meine Frau. Ich meine, Gott liebt uns, oder? Ich weiß, Gott liebt die Jennifer. Er ist für sie gestorben. Er liebt sie leidenschaftlich. Und ich kann beten, Gott, gib mir dein Herz für sie. Auch wenn es schwierig ist. Manchmal. Oder gerade in schwierigen Zeiten. Weil wenn es alles gut läuft, kommt es eh eher natürlich. Herausforderungen ist, wenn die Mauer ein bisschen in Trümmern liegt. Wenn das wieder aufzubauen ist. Das ist wichtig. Wir tun es als dem Herrn. Auch in der Gemeinde. Geschwister lieben, Gott, gib mir dein Herz für diese Person, mit der ich mich ein bisschen reibe. Oder mit der ich Probleme habe. Ich tue es für dich, ja. Nicht für mich oder um irgendwas zurückzubekommen. Das ist wichtig. Sie weiden es dem Herrn. Alles, was ihr tut, tut als dem Herrn. Und ihm zur Seite bauten die Männer von Jericho, die haben nicht mal in Jerusalem gelebt. Ist schön, die ganzen Leute von den umliegenden Städten kommen herzu und helfen zusammen. Wir werden sehen, in diesem Buch Einheit ist ein Schlüssel. Ist ganz wichtig. Und das Fischtor bauten die Söhne Senas, da war der Fischmarkt offensichtlich in der Nähe von diesem Tor. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel ein, seine Riegel und seine Sperrbalken. Und ihnen zur Seite besserte Meremoth aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakos. Und daneben besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, der Sohn Meschesabels. Und daneben besserte Sadok aus, der Sohn Banas. Und daneben besserten die Tekuiter aus. Aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Oh oh. Damals die Leute, die sich zu gut sind. Diese Leiter aus dieser Stadt Tekoa. Sie beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Sehen wir wieder, der Dienst hat was mit dem Herrn zu tun. Und sie beugten ihren Nacken nicht. Sie waren rebellisch, sie waren nicht gewillt, sich unterzuordnen. Das ist, worum es geht. Nicht gewillt zu sagen, Gott, wie du willst, nicht wie ich will. Haben gedacht, wir sind so gut. Wir machen uns auch nicht die Hände dreckig, hier die Mauer zu bauen. Hey, ich bin so gut. Ich bin der Pastor, ich predige, oder? Ich werde auch nicht den Müll raustragen. Diese Einstellung. Oder ich bin der Mann im Haus. Ich werde auch hier keinen Putzlappen anlangen. Diese Einstellung. Oder als Jugendliche haben wir oft die Einstellung, oder ich bin zu gut dafür. Könnt ihr euch an die Zeiten erinnern? Das soll die Mama machen, doch nicht ich. Ordnet euch einander unter in der Furcht des Christi. Achtet einer den anderen höher als euch selbst. Diese Vornehmen haben das nicht getan. Und sie haben wirklich was versäumt. Weil es ist wunderbar, vom Herrn gebraucht zu werden. haben sich unbrauchbar gemacht bis zu einem gewissen Grad mit dieser Einstellung. Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und ich habe erst gestern habe ich es durch einen Jakobusbrief gelesen, da steht das. Es ist, erniedrigt euch selbst, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen, so wie Jesus es getan hat. Und das Jeschana-Tor ist das alte Tor, das Tor der Altstadt, steht in meiner Anmerkung. Besserten Jojada, der Sohn Baseachs, und Meschullam, der Sohn Besodias, aus. Sie bauten es aus Balken und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und ihnen zur Seite besserte Melatia, der Gibeoniter, aus, und Jadon, der Meronotiter, Männer aus Gibeon und Mitzbah, die zum Amtsbereich des Statthalters diesseits des Stromes gehörten. Daneben besserte Usiel, der Sohn Harhaias, aus, der Goldschmied. Und ihm zur Seite besserte Hanania, der Salbenmischer, aus. Gott gebraucht hier ganz unterschiedliche Leute. Ich mag das. Aus ganz unterschiedlichen Städten, unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Berufen. Die waren nicht unbedingt Bauleute, der Salbenmischer. Und sie kommen zusammen, um sich eins zu machen für das Werk des Herrn. Um zusammen etwas zu bauen. Der Goldschmied und der Salbenmischer. Und sie befestigten Jerusalem bis an die breite Mauer. Ich war in Jerusalem letzte Woche und habe einen Teil von dieser breiten Mauer gesehen. Haben sie ausgegraben. Ist ungefähr 6 Meter breit. Ist wirklich eine breite Mauer. Kann man ansehen, mitten in der Altstadt, im jüdischen Viertel. Sieht man ein Stück von der Mauer, die Nehemia gebaut hat. Und daneben besserte Refatia, der Sohn Hurs, aus, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalem. Und daneben besserten Jedaja, der Sohn Harumafs, aus, und zwar seinem Haus gegenüber. Und ihm zur Seite besserte Hattusch, der Sohn Hashabneas, aus. Einen weiteren Mauerabschnitt besserte Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Bahat Moabs, aus. Dazu den Ofenturm, und daneben besserte Shalom, der Sohn des Lohesch, aus, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, und seine Töchter. Weisheit sehen wir auch hier. Nehemia war ein guter Leiter. Er hat die Leute strategisch aufgestellt. Die besserten ihrem Haus gegenüber aus. Dort, wo sie das meiste Interesse hatten, an dem Platz die Mauer zu befestigen. Ist Weisheit. Ein weiser Leiter weiß, wie er die Leute richtig zusammenstellt. An dem Platz, wo sie am effektivsten sind. Das Taltor besserte Hanun und die Bewohner von Sanuach aus. Sie bauten es und setzten seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein und bauten weiter 1000 Ellen an der Mauer bis zum Aschentor. Und das Aschentor besetzte Malkia, der Sohn Rechabs, aus, der Oberste des Bezirks von Beth Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und das Quelltor besserte Shallum, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks von Mitzbah, aus. Er baute es und überdachte es und setzte seine Torflügel, seine Riegel und seine Sperrbalken ein. Und er baute die Mauer am Teich, der Wasserleitung zum Königsgarten, und zwar bis zu den Stufen, die von der Stadt Davids hinabführen. Sind übrigens gerade dabei, den Palast von David auszugraben in der Davidstadt, in der Alten. Das ist der neueste Fund, den sie gemacht haben. Die Bibel wird immer bestätigt durch die Archäologie, mit jedem neuen Fund. Das ist echte Geschichte, die wir hier lesen. Nach ihm besserte Nehemia, der Sohn Asbuks, aus, der Oberste des halben Bezirks von Bezur, zu der Stelle gegenüber den Gräbern Davids, und bis zu dem Teich, der angelegt worden war, und bis zu dem Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus unter Rehum, dem Sohn Banis. Ihm zur Seite besserte Hashabia aus, der Oberste des halben Bezirks von Keila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder unter Binui aus, dem Sohn Henadads, dem Obersten des anderen halben Bezirks von Keila. Und ihm zur Seite besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus, gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabeis, eifrig einen weiteren Mauerabschnitt aus, und zwar vom Winkel bis zum Eingang des Hauses des Hohenpriesters Eliashib. Nach ihm besserte Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakros, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Eingang des Hauses Eliashibs bis zum Ende des Hauses Eliashibs. Und nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Daran anschließend besserten Benjamin und Haschub ihren Haus gegenüber aus. Dann anschließend besserte Asaja, der Sohn Maseias, des Sohnes Ananias, neben seinem Haus aus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Henadads, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asaias an bis an den Winkel und weiter bis in die Ecke. Palal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der beim Wachhof am Haus des Königs vorspringt. Nach ihm besserte Petaja, der Sohn des Parosch, aus, aber die Tempeldiener wohnten auf dem Ofel bis zu der Stelle gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Dekoiter einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Stelle gegenüber dem großen vorspringenden Turm an bis zur Mauer des Ofel. Außerhalb des Rosttores besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Diesen Ofel, diesen Buckel, diesen Hügel, diesen Wall haben sie übrigens auch ausgegraben teilweise. Außerhalb des Rosttores besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok, der Sohn Immers, aus seinem Haus gegenüber. Und nach ihm besserte Shemaja, der Sohn Shechanias, der Hüter des Osttores, aus. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Shelemias, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam, der Sohn Berechias, aus seiner Tempelzelle gegenüber. Nach ihm besserte Malkia von den Goldschmieden aus bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler dem Tor Milkat gegenüber und bis an das Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Ich lese das Ganze deswegen, weil uns ein Muster auffällt, denke ich, wenn wir das lesen. Nämlich, dass es wirklich ein Gemeinschaftswerk war. Das waren nicht ein paar Einzelne, das waren nicht nur die Bewohner von irgendeinem Winkel, es waren wirklich alle beteiligt. Leute von außerhalb, wir haben tolle Leiter hier, Oberste von verschiedenen Bezirken in Juda, die kommen und mithelfen. Wir haben Priester, wir haben Goldschmiede, wir haben verschiedensten Berufe hier. Wir haben Söhne, das wird auch immer wieder gesagt, oder? Der Sohn von dem und der Sohn von dem. Das zeigt uns, dass wir Dienst lernen in der Familie eigentlich. Das ist der Ort, wo wir lernen, Gott zu dienen. Und wo wirklich Jüngerschaft passiert. Einer von denen, ich bin mir nicht genau sicher, ich habe mir das nicht aufgeschrieben, vielleicht war es der Meschulam. Einer von diesen Männern wird auf jeden Fall in Esra Kapitel 10, denke ich, erwähnt, als einer von denen, die eine heidnische Frau genommen haben, die Kompromisse geschlossen hatten. Und das ist schön, der hat Buße getan und jetzt gebraucht ihn der Herr wieder. Er ist hier wieder am Dienst und er soll mitbauen. Gottes Gnade im Leben dieses Mannes ist schön. Könnt mal das Kapitel durchlesen und vergleichen, welcher es von denen das war. Ich glaube, es war der Meschulam. Auf jeden Fall Einheit. Einheit ist wichtig. Ohne Einheit können wir nicht Gemeinde bauen, ohne Einheit können wir nicht Familie bauen. Wenn Mama und Papa streiten, tut sich nicht viel mit Familie bauen, mit Jüngerschaft für den Kindern. Noch so in der Gemeinde, es ist so wichtig, dass wir die Einheit bewahren. Seht hier Römer 12, was Paulus nun schreibt. Römer 12, Kapitel 4 oder Vers 4. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Dieses Bild vom Leib. Ein Leib, verschiedene Glieder, jedes Glied hat unterschiedliche Funktionen, aber jedes Glied ist dem ganzen Leib untergeordnet. Achte den Leib höher als sich selbst. Wenn meine Hand nicht mit meinem Kopf zusammenarbeiten würde oder mein linker Fuß nicht mit dem rechten Fuß, wenn meine Körperteile nicht dem Wohl des Ganzen untergeordnet wären, dann wären wir behindert. Man nennt es Behinderung, wenn sowas passiert. Und so ist auch im Gemeindeleben oder im Familienleben. Wenn wir diese rebellische Einstellung haben und sagen, nee, ich fülle meinen Teil nicht aus und ja, ich habe hier zwar Gaben, aber ich habe keinen Bock, mich einzubringen. Ich habe keinen Bock zu arbeiten. Ich habe keinen Bock, Beziehungsarbeit zu leisten. Dann werden wir behindert sein. Behinderter Gemeindeleibe. Es gibt viele behinderte Gemeinden, die nicht gut funktionieren, weil Uneinheit da ist. Und wir werden sehen, das ist, was der Feind immer versucht, zu spalten, zu trennen. Die Gabi hat mir gestern ein tolles Bild erzählt zu dem Thema Unterordnung am Sonntag. Die Anne hatte ihren Abschlussball. Die Gabi saß dort und hat den Tänzern zugesehen. Und Gott hat ihr das wirklich offenbart, dass es eine gute Illustration ist für diese Unterordnung untereinander. In der Familie, in der Gemeinde. Na, jeder muss seinen Platz einnehmen. Jeder muss seine Schritte lernen. Und die Frau muss den Mann leiden lassen, oder? Sonst funktioniert nicht. Sonst ist ein Ringkampf, hat die Gabi gesagt, und kein Tanzen. Und ich habe mir gedacht, das muss ich mal aufschreiben. Das ist eine super Illustration. Wir tanzen gut als Familien, als Gemeinde, wenn jeder seinen Platz einnimmt und seine Schritte lernt und wenn jeder untergeordnet ist und ja, einfach die Rolle einnimmt, die Gott ihm zugedacht hat. Wunderbares Bild. Ich lese euch Kolosser 3 vor. Wer mitlesen will, Kolosser 3, ab Vers 12. Sehen wir ein paar Dinge, wie wir bauen können, einander aufbauen können. Zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut, Geduld miteinander. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig. Vergeben ist wichtig, wenn wir Einheit bewahren wollen. Ha? Wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Zu diesem allen aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib. Und seid dankbar. Wir sind zum Frieden berufen, zur Einheit berufen, zur Liebe berufen. In unserem Leib, in unseren Beziehungen, Gemeindebeziehungen, Familienbeziehungen. Ich möchte heute besonders die zwei Institutionen rausgreifen. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Mit aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. So werden wir auferbaut. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Ihr Frauen, ordnet auch euren Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig im Herrn. Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos werden. Also Einheit bewahren in verschiedensten Rollen. Paulus wird hier sehr spezifisch. Familie, Frauen, Ehemänner, Väter, Kinder. Epheser 4, Vers 3. Auch da heißt es, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, das soll eine Anstrengung sein. In dem Wort schwingt auch mit, dass es Arbeit ist, Einheit zu bewahren. Wieder Beziehungsarbeit. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Dann heißt es im Vers 4, ein Leib
und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Dann heißt es im Vers 11 weiter, und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere aber als Hirten und Lehrer. Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum vollen Maß des Wuchses, der Fülle Christi. Hier sehen wir wieder die Betonung auf Einheit. Hingelangen zur Einheit des Glaubens. Befleißigt euch, diese Einheit im Geist zu bewahren. Denn wir sind ein Leib und wir haben einen Geist. Und wir haben einen Herrn, wir haben einen Glauben. Wir sind eins, wir sind ein Leib in Jesus. Es gibt einen zerteilten Leib Christi. Wir sind eins. Aber wir müssen uns befleißigen und anstrengen, diese Einheit zu bewahren. Für die Familie, als Ehepaar, sind wir ein Fleisch, eine Person. Wir sind eins. Aber ich glaube auch hier, wir müssen uns befleißigen, die Einheit zu bewahren. Uns nicht auseinander dividieren zu lassen, auseinander zu reißen zu lassen. Und dann sehen wir wieder die unterschiedlichen Gaben, die Gott gegeben hat, zur Erbauung des Leibes. Wir könnten an Johannes 17 denken, wo Jesus betet und für uns betet und betet, Vater, ich bete, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Wie ich in dir, so sie in mir. Einheit. Und er hat gesagt, an der anderen Stelle, daran werden die Menschen in der Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Einheit ist was Wichtiges. Als Mann und Frau, als Ehepaar, sind wir ein Bild, diese Einheit, diese Liebe, ein Bild für die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es ist Gott was Wichtiges. Deswegen müssen wir darum ringen. Einheit ist ganz wichtig. Und wir müssen dran arbeiten. Beziehungsarbeit. Und wir müssen auf der Hut sein. Wir dürfen uns nicht abbringen lassen davon. Nicht abhalten lassen von der Stelle, wo wir bauen. Und da sehen wir die Wichtigkeit, dass der Leib wirklich gut zusammenwirkt. Oder auch als Familie gut zusammenwirkt. Denn wenn einer seinen Teil nicht tut, was nützt es, wenn die ganze Mauer gebaut ist und dann ist da ein Loch in der Mauer, wo jeder Feind hindurch spazieren kann? Wir sind Gemeinschaft, wir sind ein Leib. Wenn einer leidet, leiden alle mit. Unser Leib ist so stark, wie jeder Einzelne ist. Unsere Familien sind so stark, wie jeder Einzelne seinen Teil ausfüllt, seine Rolle. Und dann lesen wir jetzt im Vers 33, und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr. Einmal die Feinde. Ärgert sich. Wann ärgert er sich? Als er hörte, dass wir die Mauer bauten. Da wird der Feind aktiv. Da wird der Teufel nervös. Wenn wir anfangen, Reich Gottes zu bauen. Oder wirklich an unserer Familie zu bauen. Unseren Ehen zu bauen. Da wird er nervös. Solange wir untätig sind oder nur reden und nicht aktiv werden, solange wir nicht vorangehen, da lässt er uns weit gehen in Ruhe, da sind wir keine Bedrohung für ihn. Aber wenn du anfängst, wirklich Reich Gottes zu bauen oder wirklich sagen, ja, ich will meine Rolle ausfüllen, ich will meinen Mann lieben oder meine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde, ich will mich unterordnen, ich will meine Kinder zu Jüngern machen. Wenn wir anfangen zu bauen, dann müssen wir mit Widerständen rechnen. Und das müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Weil wenn wir das übersehen, dann werden wir anfangen, gegeneinander zu kämpfen. Kennt ihr diese Dinge, wo es einfach unerklärlich ist? Und diese Person, die du
eigentlich liebst, wo du sie plötzlich einfach nicht ausstehen kannst oder die nervt dich oder er nervt dich und du hast eigentlich überhaupt keinen Grund. Keinen offensichtlichen zumindest. Vielleicht die Hormone oder so haben einen Teil davon, aber der Teufel und seine Freunde haken ein in diese Dinge und projizieren dann Gedanken über die andere Person und wir fangen an, schlecht zu denken und es gibt überhaupt keinen Grund, keinen offensichtlichen. Kennt ihr das? Plötzlich geht sie dir auf den Keks und du weißt nicht warum, du gehst dir selber auf den Keks, du weißt nicht warum. Und wenn wir da nicht verstehen, dass wir in einem geistlichen Kampf sind, fangen wir an, aufeinander loszugehen. Wir müssen das erkennen und sagen, ah, schau mal da. Wer ist da am Wirken? Woher kommt es? In der Gemeinde, woher kommen diese Dinge? Wir müssen auf der Hut sein. Wenn wir vorangehen, der Feind ärgert sich. Und er spottete über die Juden. Und er sprach zu seinen Brüdern und zu der Oberschicht von Samaria. Er war Statthalter da in Samaria wahrscheinlich, ne? Und sagt ihr, was machen die ohnmächtigen Juden? Wollen sie Jerusalem für sich befestigen? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Sind nicht bewusst, wie langwierig das Ganze sein wird, was für eine schwere Aufgabe das ist? Wollen sie zum Opfer schlachten? Wollen sie es heute vollenden? Wollen sie die Steine aus dem Schutthaufen wieder zum Leben bringen? Die sind doch verbrannt. Und Tobia, der Ammoniter, stand neben ihm und sagte, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt ihre Steinmauer ein. Völlig unrealistisch natürlich, völliger Blödsinn. Wir lernen hier übrigens, dass Kritiker immer Gesellschaft suchen. Das ist das anballert. Und er findet den Tobia und sie spotten gemeinsam und lachen gemeinsam. Kritische Leute mögen keine stillen Zeitgenossen. Die suchen einander und finden einander. Das kann man beobachten. Hey, der, boah, so gesehen, was der Pastor wieder macht und boah, 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 boah. Und er so, ne, ist mir bis jetzt noch nicht aufgefallen, aber du hast recht. Und boah, 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 boah. Dieser kritische Geist. Und sie kommen zusammen. Und das ist auch was wir lernen müssten. Uns befleißigen, die Einheit im Geiste zu bewahren und uns anzureizen, einander aufzubauen, nicht einander niederzureißen und zu kritisieren. Und er sagt, was sie auch bauen mögen, wenn ein Fuchs daran hinaufspringt, reißt ihre Steinmauer ein. Spott. Das ist die erste Art und Weise, wie der Teufel uns angreift oder seine Freunde. Er kann nicht überall persönlich sein. Hat viele Freunde, die uns das Leben schwer machen wollen. Wir wissen, er ist ein Lügner, er ist ein Betrüger, er ist ein Mörder von Anfang an. Er will entzweien. Aber Spott. Du willst das für einen Herrn tun? Es wird nie funktionieren. Du willst anfangen, an deiner Ehebeziehung zu arbeiten? Hey, guck mal, die liegt schon seit 20 Jahren. Im Schrott. Wenn ein Fuchs da dran springt, wird es wieder einstürzen. Hey, sobald irgendein Problem auftaucht, ist wieder das Alte. Du glaubst nicht wirklich, dass du damit zurechtkommst, dass du fähig bist für diese Dinge. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ihr Reich Gottes bauen könnt in Grünstadt. Dass ihr wirklich Gemeinde bauen könnt, dass ihr einander vergeben könnt. Guck mal, wie er dich verletzt hat. Was da in Trümmern liegt, in deinem Herzen. Du glaubst doch nicht wirklich, dass du vergeben kannst. Ha? Und die Sache mit Spott ist ein Teil, ist meistens wahr, ein Stück von Wahrheit. Weil aus eigener Kraft sind wir nicht fähig. Und es war ein langwieriges Unternehmen, da hat er recht. Was er natürlich aus den Augen verloren hat und nicht erwähnt hat, ist, dass Gott mit ihnen war. Und Paulus sagt, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Und da ist dieser Spott. Und manchmal haben wir diese Spötter in uns selbst drin. Spott von außen und Gott legt dir was aufs Herz und du möchtest dich versöhnen oder du möchtest einem Bereich zu dienen anfangen und Leute kommen und sagen, das wird nie funktionieren. Gott gibt dir eine Vision für das Reich Gottes, für einen Dienst und sagt, du hast doch nicht, was es braucht. Was willst denn du? Wer bist denn du schon? Es wird nie funktionieren. Und dann kommen die Spötter in deinem eigenen Herz, in deinen eigenen Gedanken und sagen, ja, das stimmt eigentlich. Und die schließen sich zusammen und ich kann es eigentlich nicht, mir fehlen die Ressourcen. Ich habe die Liebe nicht für diese Person, für diesen Bruder, für diese Schwester, für meinen Partner. Ich habe es nicht, was es braucht. Und das ist die Wahrheit. Aber es heißt nicht, dass wir nicht trotzdem bauen können. Weil es noch ein anderer mit uns. Und an den wendet sich der Nehemia jetzt sehr weise. Er sagt, höre unser Gott, wie wir zum Gespött geworden sind und lass ihre Schmähungen auf ihren Kopf zurückkommen und gib sie der Plünderung preis in einem Land der Gefangenschaft und decke ihre Schuld nicht zu und ihre Sünde werde vor deinem Angesicht nicht ausgelöscht. Denn sie haben in den Bauenden dich zum Zorn gereizt. Wir aber bauten die Mauer weiter auf, sodass die ganze Mauer bis zur Hälfte geschlossen werden konnte. Und das Volk war mit ganzem Herzen an der Arbeit. Weiteres Prinzip, wir müssen mit ganzem Herzen an der Arbeit sein. Was immer er tut, tut als dem Herrn. So gut wir können. Wir können nicht halbherzig einander dienen oder halbherzig Gemeinde bauen. Wir können nicht halbherzig Familie bauen, oder? Das funktioniert nicht. Und da fängt es an. Was ist die Lösung, wenn ein Ehepaar sich auseinandergelebt hat? Was ist die Lösung? Wo fängt es an? Seinen ersten Schritt tut. Und was ist der erste Schritt? Es fängt beim Herzen an, oder? Es ist eine Herzenssache. Und wir müssen wie der Nehemia zuerst zu Gott gehen und sagen, Gott. Und das Schöne ist, wir können ehrlich sein mit ihm. Wir können sagen, Gott, ich liebe diese Person nimmer. Es liegt in Trümmern. Aber Gott, ich weiß, du liebst sie. Und Gott, gib du mir dein Herz. Jesus, du bist gestorben für meinen Mann, du bist gestorben für meine Frau, du liebst sie leidenschaftlich. Und ich weiß, Herr, du willst sie nähren und du willst sie segnen und du willst sie achten und du willst sie aufbauen. Oh Herr, gib du mir dein Herz. Und fang an zu beten. Du musst erst gar nicht mehr machen. Beten. Und dir sein Herz schenken lassen. Das ist eine Herzensangelegenheit, gib mir dein Herz. Und dann wird Gott dir ganz konkret zeigen, kleine Schritte, die du tun kannst. Zu vergeben, deine Schuld mal zu bekennen. Das ist auch oft ein Problem, dass wir nicht gewillt sind, Schuld zu bekennen. Erinnert euch, was der Nehemia getan hat in den letzten Kapitel? Er hat seine Schuld bekannt oder die Schuld seines Volkes bekannt vor Gott. Und dann müssen wir an den Punkt kommen, wo wir einfach ehrlich sind vor Gott und voreinander. Und sagen, weißt was, liebe Frau, dass ich vergessen habe, dir zu sagen, dass ich dich liebe, das ist Sünde. Dass ich vernachlässigt habe, in dich zu investieren, das ist Sünde. Das ist falsch, es tut mir leid. Hey, lieber Mann, ich war stolz. Ich wollte mich nicht unterordnen. Ich habe mich dir entzogen. Das ist nicht okay, das ist Sünde, tut mir leid. Und das sind so oft die Dinge, wenn man Männern und Frauen zuhört, das sind die Hauptbedürfnisse und das sind die Hauptprobleme. Männer klagen normalerweise, sie haben zu wenig Sex und zu wenig Intimität mit ihren Frauen und die Frauen klagen normalerweise zu wenig Zuneigung, zu wenig liebe Worte oder Zärtlichkeit. Diese Dinge, so fängt es an. Und wie kommen wir an den Punkt? Und das Problem ist, wir lassen die Dinge laufen und sie sagt, ich habe keinen Bock, hier ihm Intimität zu geben, wenn er nicht Das will, ne? Wir fangen an, vom Herrn, von unserer vertikalen Beziehung abzuweichen und sehen alles nur mehr in die Horizontale und sagen, hey, du machst nicht, deswegen mache ich nicht. Und dann wird er so frustriert, dass er irgendwann mal sagt, okay, dann habe ich auch keinen Bock mehr. Und dann liegt es in Trümmern. Und Jesus sagt, der Grund für Scheidung sind harte Herzen, oder? Das ist ein Herzensproblem. Oder wir können es auf die Gemeindeebene übertragen. Harte Herzen. Jemand hat mich verletzt, ich will nicht vergeben. Ich befleißige mich nicht, diese Einheit im Geist zu bewahren. Weil ehrlich gesagt, mir ist der Typ total unsympathisch. Und mir liegt eigentlich gar nichts dran, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, wäre es mir am liebsten, er würde die Gemeinde verlassen. Dann hätte ich meine Ruhe. Ha? Da müssen wir ehrlich sein mit Gott und sagen, Gott, oh, mein Herz. Gott, ich brauche dein Herz. Gib du mir dein Herz. Und dann auf die andere Person, auf den Paten, auf den Bruder, auf die Schwester zugehen und um Vergebung zu bitten, die eigene Sünde zu bekennen. Und dann anfangen, wieder zu bauen. Aber wir brauchen zuerst sein Herz. Das ist die Ursache. Nehemia geht zu Gott. Und das ist so weise. Und das ist nicht unsere natürliche Reaktion, glaube ich, oder? Wenn diese Spötter kommen. Ich glaube, was unsere Tendenz ist, sie kommt und sagt, nein, 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 nein. Und die Reaktion ist, er sagt, nein, 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 nein. Und wir fangen einander zu bekämpfen an. Statt zum Herrn zu gehen, zu sagen, Herr, was ist wahr an dem, was sie gesagt hat, wo ist mein Herz, Herr, gib du mir dein Herz für die Person. Und zu sehen, dass wir in diesem geistlichen Kampf sind. Epheser 16, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegeneinander, Leute. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du gegen einen Menschen kämpfst, dann hast du eigentlich schon verloren, bist eigentlich schon dem Teufel auf den Leim gegangen. Wir kämpfen nicht gegen Menschen. Manchmal müssen wir gegen das antreten, was Menschen sagen. Wenn sie lügen oder wenn sie übel nachreden, solche Dinge. Manchmal müssen wir Menschen konfrontieren, wenn sie in Sünde leben wollen. Aber wir kämpfen nicht gegen diese Menschen. Wir sind Geschwister. Im 1. Korinther 2 sagt der Paulus, vergebt doch dem, der da in Sünde gefallen war und wieder Buße getan hat, damit wir nicht vom Satan übervorteilt werden. Denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Wir kämpfen nicht gegen diesen Bruder. Wir wollen ihn zurückbringen. Wir sind Geschwister. Wenn wir anfangen, gegen Menschen zu kämpfen und Hass auf Menschen zu entwickeln, dann sind wir dem Teufel auf dem Leim gegangen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und da müssen wir weise genug sein, das zu erkennen und zu sagen, nein, und wir werden das nicht zulassen. Als Geschwister, dass der Teufel da zwischen uns kommt und dass er ihm gelingt, uns zu entzweien. Und als Familien sagen, nee, wir werden nicht zulassen, dass der Teufel unsere Ehe oder unsere Familie zerstört. Ich werde mich nicht zufrieden geben damit, so wie sie ist. Sondern ich werde zu Gott gehen. Und selbst wenn der Feind spottet und sagt, hey, es wird nie funktionieren. Leute, ihr wisst, wir haben ein Zeugnis in unserer Gemeinde von einem Ehepaar, die völlig am Ende waren. Und wo ich überhaupt keinen Glauben mehr hatte und sehe, was Gott getan hat. Er hat Liebe geschenkt und er hat wiederhergestellt. Und wenn ich die zwei sonntags sehe, wie sie nebeneinander sitzen und die Hände halten, könnte ich
heulend.
Das ist ein Wunder, das ist Gottes Wirken, das ist Gottes Gnade in unserem Leben.
Lasst uns nicht auf der vertikalen Ebene hängen bleiben, diese Spötter hören, sondern wir haben einen großen Gott. Wir haben einen wunderbaren Gott.
Und das Coole ist, unterwerft euch nun Gott, steht im Jakobusbrief, widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen.
Amen. Wir haben ein Kapitel geschafft.
Einheit ist Gott wichtig. Wir müssen zusammenbauen.
Und die eine Strategie vom Feind, die erste Strategie ist, zu spotten. Sein Ziel ist, uns zu entzweien, uns zu entmutigen. Aber eines, wie hast du das, zu spotten, durch Lüge. Und dass er uns dazu bringen will, Gott aus den Augen zu verlieren. Was ist die Antwort? Antwort ist, dass wir zu Gott gehen. Und die Antwort ist, dass wir geistlich sehen. Dass wir sehen, wir haben einen geistlichen Feind. Und zu sehen, dass wir nicht gegen die Person kämpfen. Und zu sehen, dass wir Gottes Herz brauchen, zuallererst, bevor wir unsere Probleme angehen können. Weil erst wenn wir Gottes Herz haben für die andere Person, wenn wir diesen Balken aus unserem eigenen Auge gezogen haben, dann können wir anfangen zu versöhnen und aufeinander zuzugehen. Wir belassen es hier für heute und machen nächstes Mal weiter. Wichtige Prinzipien über geistliche Kampfführung und wie wir Einheit bewahren können und einander aufbauen können. Also kommt nächste Woche. Vater, wir wollen dir Danke sagen für dein gutes Wort. Ich danke dir, Gott, dass du die Antwort hast für all unsere Probleme. Und ich danke dir, dass du stärker bist als der Teufel und seine Freunde, Herr. Dass es wirklich stimmt, auch was Paulus gesagt hat, ich kann alles in ihm, der mich kräftigt. Und Vater, ich bitte dich, machst du es uns persönlich. Zeig uns die Bereiche in unserem Leben, wo wir angefangen haben, gegen Menschen zu kämpfen vielleicht. Und Vater, wo wir vielleicht dabei sind, uns zu übervorteilen zu lassen vom Teufel. Wo wir Bitterkeit entwickeln oder Hass entwickeln in unserem Herzen. Herr, gib uns dein Herz, dass wenn wir auf andere zugehen, dann nicht um niederzureißen und zu kritisieren, sondern um zu helfen. Um Teil der Lösung zu sein. Mit einem Herzen. Gott, wir beten für unsere Gemeinde, dass du uns Einheit bewahrst. Ich bete, Vater, dass du uns Weisheit gibst, dass du jedem den Platz zeigst, wo wir einander dienen können, wo wir einander aufbauen können. Ich bitte dich für unsere Familien, Herr, dass du Einheit bewahrst. Wir wissen, das ist, was der Feind zerstören will. Deine Gemeinde kann er nicht letztendlich zerstören. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und das Zweite ist die Familien. Und wir sehen es in unserer Welt. Wir sehen es in unseren Gemeinden. Ich bitte um deine Bewahrung, Gott. Und ich bitte dich um Klarheit, Herr, dass unsere Ehemänner und Ehefrauen geistig klar sehen. Vater, und dass wir anfangen, einander aufzubauen, statt einander niederzureißen. Und Herr, diese Mauern, die zig Jahre in Trümmern gelegen sind, Herr, du fängst sie an, wieder aufzubauen durch Nehemia und seine Freunde. Es ist möglich, weil du bist mit ihnen. Und Gott, ich bete für jeden Einzelnen, der entmutigt ist, wo Beziehungen in Trümmer liegen, wo Herzen in Trümmer liegen, dass du ihnen die Augen aufhebst zu dir und dass du neue Hoffnung schenkst und dass sie sehen, dass es möglich ist, den Schutthaufen wieder zu einer starken Mauer zu bauen. Nicht aus menschlicher Kraft, aber durch deinen Geist, Herr, und mit deinem Beistand. Dafür danke ich dir, Herr,
für deine Fähigkeit zu heilen und wirklich Leben heil zu machen. Und Herr, wir wünschen uns, dein Reich zu bauen. Wir lieben dich, ja, du bist wunderbar. In Jesu Namen.